Unser heutiger Sonntag ist deshalb so schön, weil uns nachher noch die Kinder grüßen. Wir machen das immer so an diesem Tag. Die Mütter haben einen großen Platz in unserem Herzen, aber ganz besonders gilt es auch allen Frauen. Und das haben die Kinder sich ganz schön überlegt. Und ich möchte auch hier schon den beiden Fräulein Meier danken, dass sie so lieb das auch gemacht haben, den Kindern geholfen haben. Wir wollen unseren Gottesdienst beginnen. Heute mit diesem Blick auf das vor uns liegende Pfingstfest. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und werdet meine Zeugen sein. Wir freuen uns, dass Jesus alle Macht hat im Himmel und auf Erden und singen vom Lied 123, Jesus Christus herrscht als König, den ersten Vers und dann die Verse 4 bis 7. 123, 1 und dann 4 bis 7. Lasst uns beten. Du erhöhter Herr, unser Heiland Jesus Christus, wir wollen vor dir stehen und uns freuen, dass du alles in deiner Hand hast. Auch das, was uns jetzt Sorgen macht, was uns niederdrückt, was uns traurig macht. Und wir dürfen bei dir abladen. Ganz besonders, wo wir übel gehandelt haben, wo wir gesündigt haben, wider dich und dein Wort. Und du kannst heilen und zurechtbringen. Das brauchen wir jetzt. Du kannst Wunden verbinden und kannst Veränderungen wirken. Wir bitten dich, dass du jetzt heute so mit uns redest, dass deine Kraft in unserer Schwachheit offenbar wird. wollen dir in der Stille jetzt alles sagen, was uns bekümmert. Danke, Herr, dass du deinen Plan verwirklichst und dein Königreich mitten unter uns aufrichtest. Amen. Ich lese aus Matthäus 10. Matthäus 10, die Sendung der Jünger in die Welt. Wenn wir das Wort gebrauchen, wir seien Zeugen Jesu, vielleicht wundert Sie das manchmal, was ist das für ein komisches Wort, Zeugen, die werden beim Gerichtsprozess aufgerufen. Dieses Wort vom Zeugen, das ist eine Jesus-Formulierung. Und im Neuen Testament steht überall, wo Zeuge steht, Martys. Von dem kommt unser Wort Märtyrer her. Einer, der für die Sache mit seinem Leben eintritt. Das mit dem Zeugnis ist immer nicht eine Bubble-Geschichte unseres Mundes. Schrecklich, wenn einer fromm daherredet. Sondern das mit dem ganzen Leben dargebrachte Zeugnis von Jesus. Da gehört der Mund dazu, aber das ganze Leben muss dahinter stehen. Matthäus 10, Vers 16 bis 22. Matthäus 10, 16 bis 22. Siehe, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Darum seid klug wie die Schlangen und ohne falsch wie die Tauben. Das ist keine Frage ihrer Ausbildung oder des Trainings, sondern jedes Zeugnis für Jesus steht so aussichtslos und hoffnungslos da. Wie Schafe mitten unter den Wölfen. Schlimm, wenn wir feige sind und dem Auftrag nicht gehorsam. Hütet euch aber vor den Menschen, denn sie werden euch den Gerichten überantworten und werden euch geißeln in ihren Synagogen. Und man wird euch vor Statthalter und Könige führen, um meinetwillen ihnen und den Heiden zum Martyrion, zum Zeugnis. Martyria im Griechischen. Wenn sie euch nun überantworten werden, so sorgt nicht, wie oder was ihr reden sollt. Also auch nichts auswendig gelerntes. Denn es soll euch zu der Stunde gegeben werden, was ihr reden sollt. Denn nicht ihr seid es, die da reden, sondern eures Vaters Geist ist es, der Heilige Geist, der durch euch redet. Es wird aber ein Bruder den anderen dem Tod preisgeben und der Vater den Sohn, und die Kinder werden sich empören gegen ihre Eltern und werden sie töten, helfen. Und ihr werdet gehasst werden von jedermann um meines Namens willen. Was haben wir doch für friedevolle Zeiten. Wer aber bis an das Ende beharrt, der wird selig werden. Sie kennen vielleicht den Spötter, den Literaten Heinrich Heine. Der hatte einen Jugendfreund, die gingen miteinander durch dick und dünn. Und wie dieser Jugendfreund von Heinrich Heine Hauslehrer war, er hat keine Arbeit sonst bekommen als Theologe, hat ihn Heinrich Heine besucht und hat vor den Kindern so lästerliche Worte über Jesus gesagt, dass der Freund die Freundschaft zerbrach. Er hat ihm nur gesagt, wenn du so redest, darfst du nicht mehr hier erscheinen und das vor Kindern. Und der Heinrich Heine war empört und sagt das aus dem Mund eines Freundes, es war Philipp Spitta. Und wir singen jetzt dieses Lied von Philipp Spitta. O komm, du Geist der Wahrheit, und kehre bei uns ein. 136, die Verse 1 bis 4. 136, 1 bis 4.
Thank you.
Das ist an diesem Sonntag Exaudi gern so, dass man zurückblickt auf die Himmelfahrt Jesu. Er hat alle Macht im Himmel auf Erden und gleichzeitig ausblickt auf die Ausgießung des Heiligen Geistes. Wir haben Johannes 15, Vers 26 bis Kapitel 16, Vers 4. Johannes 15, Vers 26, Seite 132 im Neuen Testament, den Bibeln in ihren Reihen. Das steht in dem Zusammenhang, dass Jesus über den Hass der Welt gegen Jesus und seine Gemeinde spricht. Wir haben in unserer Bibelstunde am letzten Dienstag über den Antichristen gesprochen. Davor der rote Drache, der mit der ganzen wütenden Macht, die er hat, gegen das Jesus-Bekenntnis zu Felde zieht. Nun sagt Jesus in diesen Versen vorher, wenn euch die Welt hasst, Vers 18, so wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat. Aber nun lesen wir Vers 26. Wenn aber der Tröster kommen wird, war schon im Kapitel 14 hat Jesus von diesem Tröster, vom Heiligen Geist gesprochen. Wenn dieser Tröster kommen wird, den ich euch senden werde vom Vater, der Geist der Wahrheit, der vom Vater ausgeht, der wird Zeugnis geben von mir. Die wichtigsten Aussagen über den Heiligen Geist stehen Johannes 14, Johannes 16, Römer 8. Immer fällt auf, der Heilige Geist will nur Jesus groß machen, nie den Geistträger. Leuchtet immer auf Jesus, der wird Zeugnis geben von mir. An dem erkennt man ihn. Er tritt ganz zurück. Und auch ihr seid meine Zeugen, denn ihr seid von Anfang an bei mir gewesen. Das habe ich zu euch geredet, damit ihr nicht abfallt. Sie werden euch aus der Synagoge ausstoßen. Es kommt aber die Zeit, dass wer euch tötet, meinen wird, er tue Gott einen Dienst damit. Das heißt auch in der Bibelübersetzung, sie werden euch in den Bann tun, sie werden euch ausgrenzen. Und das werden sie darum tun, weil sie weder meinen Vater noch mich erkennen. Aber dies habe ich zu euch geredet, damit, wenn ihre Stunde kommen wird, ihr daran denkt, dass ich's euch gesagt habe. Zu Anfang aber habe ich es euch nicht gesagt, denn ich war bei euch. Also unsere Welt ist doch tolerant. Kann ja eigentlich jeder in unserer Welt machen, was er will. Kann sich einer einen Autoreifen durch die Nase ziehen und ein Klavier dranhängen und dann sagt jeder, wenn es ihm Spaß macht, soll er es doch machen. Vielleicht kann man sagen, das sieht noch schick aus. Sehr interessant, dass selbst als Lebensstil in unserer Welt selbstverständlich großzügig geduldet wird. Wenn Leute die hässlichsten Dinge leben oder die bösesten Praktiken vertreten, wo man eigentlich nur den Kopf schütteln kann. Deutschland darf doch jeder mit seinem Leben machen, was er will. Aber haben Sie schon mal beobachtet, wenn ein Mensch zum Glauben an Jesus kommt, ist die Hölle los. Ich kenne unsere jungen Leute bei der Bundeswehr. Wenn da einer plötzlich seine grausamen Bilder da von der Spindwand wegmacht und anfängt, Bibel zu lesen, wie gehässig das plötzlich wird. Wie da gespottet wird. Und das von Freunden. Toleranz, ja, sehr tolerant, aber bei Jesus, das ärgert irgendwie, das rührt die Welt auf, da kommt ein Widerstand. Ich habe das sogar oft erlebt in Familien, dass Eltern ihren Kindern alles erlauben und wenn der Sohn oder die Tochter anfängt, plötzlich Jesus nachzufolgen, dann ist der Aufruhr groß. Angst, was ist jetzt passiert? Und kommt dann eine Sekte, was ist denn los? Und wird alles hergeholt, um das Feuer zu löschen. Jesus hat uns das angekündigt. Und wir müssen dem ein wenig nachdenken, was damit zusammenhängt. Warum die Toleranz der Welt plötzlich aufhört, wenn es um Jesus geht? Wir müssen vielleicht auch darüber nachdenken, warum wir so merkwürdig wenig angefeindet werden. Es könnte ja verschiedene Gründe dafür geben. Jesus sprach sehr deutlich, das wird kommen. Keine Angst, es wird alles nur noch schlimmer. Sie werden euch ausschließen, sie werden euch ausgrenzen. Freundschaften werden plötzlich zerbrechen. Und es kann sogar so weit kommen, dass die Stunde kommt, wo sie sich glücklich preisen, wenn sie sogar Menschen um ihres Jesus-Bekenntnisses willen hinrichten können. Es ist gut, dass wir mal zuerst hören, was uns Jesus hier rät. Das Erste, was ich rauslese aus diesem Wort, ist, lasst euch nicht einschüchtern. Lasst euch nicht einschüchtern. Jesus spricht ja immer von der Welt. Und da muss man zuerst mal genau hinhören, was meint denn Jesus? Die Welt. Heute Mittag, wenn Sie durch diese schöne Frühlingswelt gehen, wir lieben doch diese Welt, Gott geschaffene Welt. Das ist nicht gemeint. Es ist auch nicht die Welt gemeint, die Sie bereisen im Urlaub, wenn Sie irgendwo weit weggehen und die Tage genießen, über all dem Schönen, das Sie sehen. Diese Welt, in der wir leben, die uns so gefällt, die uns auch Sicherheit gibt. Wir sind Realisten, wir wollen mit beiden Füßen in der Welt stehen. Jesus meint mit dieser Welt, ja, diese Welt ist von Gott geschaffen. Aber merkwürdig, in dem Augenblick, wo die Menschen sich von Gott losgerissen haben, ist das Ganze, so heißt man im Neuen Testament, das Schema dieser Welt, die ganze Lebensart, das, was dahinter steht, an Denken, Planen und Wollen, hinter all dem, was auf der Welt geschieht, ist so darauf gerichtet, gegen Gott, in einer großen Feindschaft der Welt. Es beginnt ja so im Johannesevangelium, dass Jesus sagt, und dass Johannes da sagt, er kam in sein Eigentum, aber die Welt war zugeriegelt. Sie haben ihm jeden Zugang versperrt und sie wollen das überhaupt nicht, dass Jesus kommt. Und darum steht von Anfang an das Nein gegen jede Zeugendienstarbeit von Jesus und seinem Evangelium. Die Welt will es verhindern, sie will es unmöglich machen, sabotieren. Dass die Welt das natürlich nicht glaubt und sagt, kann doch gar nicht sein, wir, das gibt's doch nicht, wir sind doch freiheitlich und wir erlauben doch alles. Die Welt kennt sich selber nicht. Es bricht bloß immer wieder auf an gewissen Punkten, oft sind die Christen dann schläfrig und sagen, ja, der hat es auch ein bisschen ungeschickt gemacht, das war auch ein Eiferer. Es ist interessant, dass die Verfolgung des Namens Jesu in der Geschichte der Christen sehr häufig sogar von Christen ausging. Und wie furchtbar. Ich habe vor ein paar Wochen die Geschichte der Salzburger gelesen, das kann man gar nicht sagen, weil so ein schlichtes Mädchen Jesus treu war, wurde sie im Namen des dreieinigen Gottes so lang dort in Salzburg ins Wasser gedrängt, bis sie wirklich tot war. Und da gibt es tausende von solchen Geschichten allein bei den Salzburgern, wie man den Eltern ihre Kinder weggenommen hat und meint, man täte einen Gottesdienst damit. Ja, die Welt, die kann sogar so weit in den christlichen Gruppenkreisen und Kirchen sich widerspiegeln. Und Jesus hat diese Welt enttarnt und hat gesagt, wie das ist, warum sie sich sperrt gegen das Kommen Jesu. Weil die Welt das als Störung empfindet, das, was Jesus sagt und sich dagegen wehrt und den Druck ausübt. Und darum warnt Jesus seine Jünger, und er gebraucht hier ein Wort, damit ihr nicht abfallt, damit ihr nicht Ärgernis nehmt, hat es im alten Luthertext geheißen. Ich würde sagen, Achtung, das ist eine typische Falle. Da sind schon viele Millionen Christen hineingetappt und haben nicht aufgepasst. Besteht ja die Gefahr für Christen, dass sie sich mit der Welt verbrüdern. Vielleicht noch in der guten Absicht, weil sie sagen, ich möchte doch die Welt für Christus gewinnen. Und sagen, ich schweige jetzt einfach mal mit dem klaren Bekenntnis, ich will ja niemand abstoßen und ich möchte das einfach mal so harmlos jetzt tun, ich will einfach bloß der gute Kamerad sein und dann kann ich vielleicht später noch mein christliches Bekenntnis loswerden. Es geht nicht. Ich habe viele alte Pfarrkollegen gekannt, die mir unter vier Augen gesagt haben, weißt du, ich bin einmal in die SA eingetreten aus missionarischem Anliegen. Sie wissen, wie das ausging. Da wollte man Christus bezeugen, hat aber den Mund nachher nicht mehr aufgekriegt. Und wir machen ja so gern das Gleiche, dass wir uns an der Welt, mit der Welt anbieten, mit der Welt verbrüdern, sagen, ja, ich möchte auch bloß ein rechter Kerl in der Welt sein. Oft meinen wir ja auch, man müsste unsere Veranstaltungen so äußerlich machen, dass die Leute keinen Anstoß dran nehmen. Und dann irgendwo im Anschleichen können wir vielleicht hinten noch ganz verdeckt, ganz frech noch ein frommes Wort sagen. Vielleicht packt das dann noch, dass nicht die Art, die Jesus liebt. Die Welt übt einen Druck auf Christen aus. Auf der einen Seite will sie Schrecken, Angst machen und will drohen und sagen, weh, wenn ihr nicht mitmacht. Das sind doch Verfolgungssituationen, die haben wir im Moment nicht, die Verfolgungssituation. Da werden wir getestet, ob uns Jesus mehr wert ist als unser Leben. Heute sind wir in der anderen Weise versucht, nämlich mit der Anbiederung. Die Welt will uns bezirzen, sagt, ist doch alles gar nicht schlimm, du kannst doch mitmachen. Oft fragt man sich ja heute, ist die Christenheit nicht schon längst Welt geworden? Dass alles mit ein paar Jahren Verspätung dann in den christlichen Kreisen Mode wird, was in der Welt schon längst als Sünde läuft. Und dann sagt Jesus, mich hat die Welt vor euch gehasst. Und es gibt zwischen Welt und Jesus keine Versöhnung. Zwischen dem gottlosen Denken dieser Weltzeit, in der wir stehen, gibt es keine Versöhnung. Dieser gellende Schrei der Tausende, kreuzigt ihn, kreuzigt ihn. Der war nur, weil Jesus das so entlarvt hat. Warum hat es denn Jesus so auf den Punkt gebracht? Durch sein Wort. Und das Jesus-Wort ist immer unangenehm, weil es genau zur Scheidung drängt und zur Scheidung zwingt. Achtung, Falle! Man kann als Christ betrogen werden, sei es unter dem Druck, sei es unter der Verführung. Und das ist eine ganz große Gefahr, dass die Christen meinen, und das noch vielleicht sei missionarisch, wenn sie das Evangelium an das Denken, an die Wünsche, an die Meinung und die Philosophie der Welt anpassen. Nein, das geht nicht. Ihr seid nicht von der Welt, sagt Jesus, und darum lasst euch nicht einschmeicheln. Lasst euch das nicht einreden. Wie oft habe ich das gehört, dass Menschen uns auch lobhudeln. Aber das hört sofort in dem Augenblick auf, wo wir die unangenehmen Kanten und Ecken des Evangeliums den Menschen sagen. Wenn wir vom Gericht reden, von den Geboten Gottes, von der unverbrüchlichen Geltung reden und von der Sünde. Es bleibt dabei, dass Jesus Leute der Welt nicht imponieren können, sondern verachtet sind. Jetzt haben wir den extremen Gegensatz, der zu diesem Sonntag gehört. Jetzt haben wir in Himmelfahrt uns gefreut. Jesus hat alle Macht im Himmel und auf Erden. Er ist der König über alle Könige, der Herr aller Herren. Aber seine Leute in dieser Welt sind schwach, ohnmächtig, kümmerlich und ohne Einfluss. Sind das mal bewusst? Das will Jesus so. Ich freue mich immer wieder, wo die Gemeinde Jesu auch so ganz mutig erscheint. Kümmerlich, schwach, armselig und klein. Es waren die dunkelsten Zeiten der Geschichte der Christen, wenn Vertreter im Namen Jesu sich solche Macht angemaßt haben, dass sie sogar einen Kaiser Heinrich IV. Im Winter barfuß nach Canossa laufen ließen. Das war der Niedergang. Wenn Christen sich weltliche Macht angemaßt haben, wir sollten es heute auch gar nicht probieren. Wir brauchen keine Macht der Medien, wir brauchen keinen Einfluss beim Fernsehen, wir brauchen keine Leute als große Politiker oder Künstler, die das Evangelium noch aufpolieren. Das ist nicht nötig. Jesus hat auch darauf verzichtet. Er hat nicht den Pilatus engagiert, dass er seiner Predigt mehr Nachdruck verleiht, oder den Hohepriester. Jesus hat seine Sache vertreten, und wir Christen sollten Zeugen des Evangeliums sein, ohne einen falschen Kompromiss zu suchen und eine falsche Unterstützung machen. Und das war das Schlimmste, wo das Evangelium in einen faulen Kompromiss mit der Welt hineingezwungen wurde. Ich habe es Ihnen vorhin gezeigt in der Geschichte des Dritten Reiches. Und wir freuen uns, wenn wir heute die Berichte hören, wie Gemeinde Jesu in den Hausgemeinden Chinas so rapide wächst, trotz des staatlichen Druckes gegen sie. Nichts anderes haben sie als das Zeugnis von Jesus. Nichts anderes. Keine Finanzmittel, keinen Einfluss, keine öffentliche Anerkennung brauchen sie nicht. Aber das Wort trifft. Und genauso in Indonesien, wo in den letzten Wochen so viele Kirchen niedergebrannt wurden, in einer islamischen Gesellschaft. Und plötzlich sind Christen so mutig, dort kommen viel, viel mehr Menschen zum Glauben als, natürlich als bei uns. Weil diese Christen gar nichts anderes können, als das Wort Jesu einfach weitersagen, Zeugen Jesu sein. Lasst euch doch nicht einschüchtern von der Welt. Lasst euch doch nicht immer blenden durch diese äußere Macht. Wir meinen immer wieder, Jesus bräuchte eine Macht der Welt, damit das Evangelium besser ankommt. Stimmt doch nicht. Jesus will uns als Zeugen schwach, ohnmächtig haben. Und jetzt weichen Sie nicht aus und sagen Sie immer, ich kann also nicht für Jesus Zeugnis geben, weil mir die Ausbildung fehlt oder weil ich so wenig Eindruck mache und so. So hat uns Jesus berufen. Und das Zweite, was uns Jesus sagt, Jesus-Leute sind unüberwindlich stark. Auf der gleichen Seite. Wir stehen im Hass der Welt und auf der anderen Seite unüberwindlich stark. Die einzige Stärke, die die Gemeinde Jesu hat, was ist das? Einzige Stärke. Ich will euch einen Tröster geben. Das Wort kann man anders auch nur übersetzen. Einen Anwalt, einen Rechtsbeistand, einen Fürsprecher, einen Retter, einen Mutmacher. Christen leben vom Heiligen Geist. Ich predige 26 Jahre hier in der Gemeinde, ich treffe immer noch Leute, die sagen, du hast noch nie vom Heiligen Geist gesprochen. Ohne den Geist Gottes können sie gar kein Christ sein. Ohne den Heiligen Geist können sie nicht einmal Jesus als ihren Herrn anrufen. Darf ich Sie mal fragen, sind Sie verheiratet? Sie wissen sich, ob Sie verheiratet sind oder nicht. Normalerweise weiß das jeder. Wenn ich Sie frage, haben Sie den Heiligen Geist, müssen Sie genauso wissen, weil das über Ihr Christsein entscheidet. Haben Sie den Heiligen Geist? Häufige Unsicherheit. An dem liegt es. Bei Ihnen liegt die Unsicherheit. Sie können ohne den Heiligen Geist kein Christ sein. Sie können nicht Jesus als Herrn bekennen. Der erste Schritt beim Gläubigwerden, dass der Heilige Geist von uns Besitz ergreift. Hier spricht Jesus von dem Retter, von dem Beistand, von dem Fürsprecher, der zu uns kommt, der zu dieser schwachen, ohnmächtigen, kleinen, kümmerlichen Gemeinde kommt und sie unüberwindlich stark macht. Die Gegenwart des Heiligen Geistes ist gleichzeitig die Gegenwart Jesu Christi. Es gibt in der Dreieinigkeit keine Konkurrenz und keinen Ehrgeiz. Der Heilige Geist ist das Zarteste und das Demütigste. Er tritt immer zurück, so ist im biblischen Zeugnis. Er macht nur Jesus groß. Sie können genauso sagen, Jesus wohnt in mir. Das ist lehrmäßig gar kein Unterschied. Und dass Sie auch nicht verwirrt werden durch falsche Lehre. Der Heilige Geist macht Ihnen das ganz groß, dass es beim Bibellesen Ihnen wichtig wird. Ich will doch Jesus gehören und sein eigen sein. Und dieser Geist Gottes macht die verfolgte, schwache, bedrängte Gemeinde mutig. Sehen Sie, dieser Geist Gottes, der Geist Jesu Christi, der in uns spricht. In Römer 8 ist das so unvergleichlich schön beschrieben. Der wirkt auch durch unser kümmerliches Zeugnis. Und Sie sagen ein Wort weiter, Sie führen ein Gespräch, Sie schreiben einen Brief und wollen ein Zeuge Jesus sein. Und der Geist Gottes kann eine ganz große Wirkung dadurch hervorrufen, weil er mächtig wirkt. Noch einmal angeknüpft an dieses Wort von dem Martyria. Das ist ein Lebenszeugnis, das ist ein Wortzeugnis, das wir geben und mit unserem ganzen Leben unterstreichen. Dafür treten wir ein. Als das Wort der Wahrheit, das müssen wir weitergeben. Das muss gar keine lange Geschichte sein. Das muss gar kein großes Wort sein. Aber so wie wenn einer sagt, so ist es eben. Ich kann nur die Wahrheit bezeugen und bekennen. Das macht die Jesusgemeinde, das macht dich zum unüberwindlichen Zeugen Jesu. Der Heilige Geist, den Jesus verheißen hat. Und so wunderbar, in der bedrängten Stunde wird er das rechte Wort geben. Dass ich sagen kann, ich will nur kein stummer Hund sein. Ich will reden von ihm in dem Augenblick, wo es nötig ist. Und es ganz offen und klar heraussagen. Herrlich, dass Jesus so mächtig wirkt und auch in diesen Tagen das wahr ist. Frage, wie werden Gemeinden lebendig heute? Durch das Jesus-Zeugnis vom Heiligen Geist bekräftigt. Wie kommen Menschen zum Glauben? Wie werden Zweifelnde gewiss? Durch den Geist Gottes, der überführt, der das bekräftigt. Und das geschieht hin und her. Und wir leben in einer Zeit, wo der Geist Gottes auch bei uns ununterbrochen tätig sein will und viel tun will. Was will der Heilige Geist? Er will den Glauben an Jesus festmachen. Er will Jesus groß machen. Er wird Zeugnis geben von mir. Das ist das Wichtigste. Und das andere, was der Geist Gottes dann tut, er will unser Leben umgestalten. Die Frucht des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld. Er möchte uns zu neuen Menschen machen. Das ist das biblische Zeugnis vom Heiligen Geist. Noch ein letztes. Tritt in das helle Licht der Wahrheit. Wir sprachen am Anfang davon, wie das ist, wenn heute einer zum Glauben kommt. Das ist immer wieder bewegend und wir müssen das um uns her auch erleben. Gehen Sie einmal mutig jetzt vorwärts in der Kraft des Geistes Gottes. Und dann erlebt man plötzlich, wie der Geist Gottes Menschen überführt. Da steht also hier, dass der Geist Gottes ein Geist der Wahrheit sei. Sie erkennen den Geist Gottes in seinem Wirken, in ihrem Leben, daran, dass er ihnen zuerst die Wahrheit über sie selber enthüllt. Das ist direkt unangenehm. Die Jahrhunderte vor uns, die Lehrer, die man Väter nennt, die haben früher immer gesagt, dass alles durch das erschrockene Gewissen durch muss. Das ist richtig. Der Geist Gottes, wenn er anfängt, dann zeigt er uns zuerst einmal, dass wir bisher das alles sehr angepasst haben auf unser Denken. Und wenn der Geist Gottes hineinleuchtet, sieht man plötzlich an sich ganz schlimme Dinge, die man vorher gar nicht erkannt hat. Man kann sich so leicht selber betrügen. Und sehen Sie, das ist der Grund, warum Christus gehasst ist in der Welt. Weil der Heilige Geist ein Geist der Wahrheit ist. Er lässt sich nicht blenden vom äußeren Glanz der Welt und von der Schau. Wo Christus hinkommt und der Heilige Geist wirkt, da wacht der Widerstand der Welt auf. Weil er überführt, und zwar im Gewissen. Kein Mensch kann dem entweichen. Wenn der Geist Gottes überführt, dann werden Menschen wach. Und jetzt beobachten Sie das, wie das bei Ihnen war und wie das bei anderen Menschen immer ist. Da wird man ganz empfindlich. Das Denken unserer Zeit heute, unserer Generation, ist ja ganz stark bestimmt vom mündigen, emanzipierten Menschen, der sich selbst an die Stelle Gottes setzt, der bestimmt, was gut und was böse ist, der Herr ist, der auch die Gebote Gottes neu formt, der Gott nach seinem Gutdünken sich zurecht modelliert. Und wenn der Geist der Wahrheit kommt, dann bricht alles wie ein Kartenhaus zusammen. Deshalb müssen Sie gar nicht reden und lange philosophische Beweise führen. Der einzige Erweis, der wirklich taugt, den macht der Geist Gottes. Man muss beten, dass der Geist Gottes durch unser Zeugnis wirkt. Wir können nur bekennen und der Geist Gottes kann überführen. Und darum will unsere moderne Welt heute natürlich eine Kirche haben, die sich stromlinienförmig anpasst. Denn das Denken der Menschen heute, des gesetzlosen Menschen des Aufruhrs und der sie bestätigt, die Welt, und sagt, es ist doch alles eigentlich gut, wir verklären das noch ein bisschen. Wenn aber der Geist der Wahrheit kommt, dann kommt es zur Auseinandersetzung, zur Spannung und zum Streit. Weil der Geist Gottes immer an der Stelle uns überführen muss. Da ist ja das notvollste Problem. Und das ist es auch am Ende des 20. Jahrhunderts geblieben, wie zur Zeit Jesu. Sünde des Lebens. Und Sie können das Wort Sünde übersetzen, wie Sie es wollen. Die Sache ist so schlimm, dass wir wider Gott gehandelt haben. Und der Geist der Wahrheit beleuchtet das plötzlich und zeigt uns ganz wunderbar herrlich, zeigt er uns, Jesus Christus für meine Schuld gestorben. Da werde ich gewiss meines Glaubens, da werde ich überführt. Und da kommen Menschen zum Glauben und finden Jesus Christus. Und der Geist Gottes kann plötzlich in ihnen Wohnung machen. Und dann werden sie verwandelt und neue Menschen und veränderte Menschen. Sehen Sie, was wir haben durch Christus, das ist, dass er uns seinen Heiligen Geist gibt, dass er uns zu Zeugen bestellt, dass er uns in die Welt sendet, in eine feindliche Welt. Aber er gibt uns das Einzige mit, was Verheißung hat. Seinen Geist der Wahrheit, der überführt. Jesus hat kein ästhetisches Evangelium gepredigt, kein politisches und auch kein soziales, aber die Wahrheit.
Eine Wahrheit, die Menschen empört aufschreien ließ. Eine Wahrheit, die Hass geweckt hat. Ich werde eigentlich bloß unruhig, dass bei uns alles so friedlich bleibt, dass es bei uns zu keinen Spannungen kommt. Hoffentlich leuchtet der Geist der Wahrheit bei uns ganz tief hinein, dass wir auch die volle Befreiung erleben und dass wir dann Zeugen der Wahrheit sind. Lassen Sie mich schließen mit einer kleinen Geschichte, die heute wieder aktuell ist, wo so viel über den Wiederaufbau und die Renovation der Stiftskirche gesprochen wird. Ich habe vor wenigen Tagen gelesen, als Prälat Karl Hartenstein damals mit den wenig übrig gebliebenen der Stiftskirche sich versammelt hat an den Trümmern. Und dann haben sie beratschlagt, was denn jetzt nötig sei. Und dann hat Prälat Hartenstein zu der Gemeinde gefragt, was brauchen wir denn zuallertiefst, in der schönen alten Sprache, was brauchen wir denn jetzt zuallertiefst? Und dann hat er selber die Antwort gegeben. Wir brauchen einen lebendigen Herrn Jesus Christus und den Geist der Wahrheit, sonst nichts. Dann kann eine Gemeinde auch in Trümmern leben. Sie ist unüberwindlich, stark, sieghafte Gemeinde. Und jetzt seien Sie ein Zeuge der Wahrheit. Amen. Und jetzt erwarten wir die Kinder, ich glaube, die sind schon da, die haben schon ganz früh die geholt. Ich habe extra so lang gemacht, bis Viertel, jetzt gut. Also 351, wir singen, ist Gott für mich so träte. Paul Gerhard hat in seinen Liedern ganz wunderbar die Lehre über den Heiligen Geist zusammengefasst. Sie finden das bei all den Liedern Paul Gerhards. Er war ein Meister, Bibellehre in Liedform zu gleiten. Und in diesem Lied, ist Gott für mich so träte, ist das drin, das Schönste vom Heiligen Geist hat er dann geschrieben, zieh ein zu deinen Toren im Pfingstlied. Das müssen Sie für sich dann lesen. Wir singen jetzt vom Lied 351, die Verse 5, 6, 7, 8 und 9. Ich habe so viele Verse angesetzt, weil ich dachte, müssen wir die Kinder holen, aber das macht nichts, die singen wir trotzdem. 5 bis 9. Einen Moment, wir müssen die Eltern mit den Kleinkindern von drüben noch bitten, die sind ans Mikrofon angeschlossen, die müssen natürlich auch kommen, das wäre ja nur eine halbe Sache. Darf ich die bitten, drüben aus der Fernsehübertragung auch noch mit den Kindern zu kommen? wartet noch. Ich habe ja hohen Respekt, wie die Väter hier das immer toll machen, die Abwechslung bei der Kleinkinderbetreuung, ganz großartig. Und was das ist, bis die Familien morgens ihre Kinder alle gerichtet haben und man dann in die Kirche startet und das bei den Parkplatzverhältnissen. Alle Achtung, das ist ein schönes Bild. Und das vermissen wir das Jahr über, deshalb ist es besonders schön. Wer ein Foto dabei hat, aber es hat wieder keiner einen dabei, der darf natürlich gern jetzt knipsen. Schön. Ich möchte in den Dank natürlich auch die Helfer hineinnehmen. Das ist so groß, was hier getan wird. Wir haben ja noch einen Kindergottesdienst während des zweiten Gottesdienstes. Wir haben, ich glaube, 23 Leute, die hier mitmachen. Andreas, sind es 23 Helfer. Wir bräuchten noch weitere. Das ist ganz wunderbar. Der Dienst an Kindern ist so wichtig.
Wir singen jetzt noch ein zweites Lied und das singen die Kinder erst vor und dann wollen wir sie einladen, einfach mitzusingen, denn das kann man auch als Kanon singen. Aber jetzt singen es die Kinder erst vor und dann sage ich die Gruppen. anderen singen. Und zwar, die Kinder bilden mit der Empore eine Gruppe, also die erste, die anfängt. Sie sind dann, die Hälfte sind dann die zweite Gruppe und sie sind die dritte Gruppe. Also ihr fangt an.
Jetzt möchte ich noch den Kai-Uwe Hösch bitten, dass er kurz hierher kommt. Das war jetzt doch eine ganze Zeit. Wie lange war das jetzt, dass Sie hier waren in unserer Gemeinde? Wir haben uns vor, ja, wann war es, in Bali kurz kennengelernt und da gingen die ersten Schritte im Glauben mit Jesus. Jetzt sagen Sie kurz, wie es weitergeht.
Ja, ich werde nächsten Freitag nach Kairo fliegen, um eine neue Arbeitsstelle dort anzunehmen.
Wir haben auch gebeten, nachdem er hier keine Arbeit mehr hatte, er hat jetzt in der besten Kiste von Kairo im Sheraton Hotel das Amt eines stellvertretenden Direktors bekommen, sind 25 Restaurants und unser Kai-Uwe Hösch ist drüber. Wenn Sie mal im Lotto gewonnen haben, können Sie dort mal eine Nacht einkehren. Aber wir freuen uns, was war denn Ihnen noch wichtig von Ihrem Leben? Sagen Sie das noch.
Mir war nur wichtig, dass ich sagen muss, Jesus hat mich unwahrscheinlich in meinem Leben aufgegriffen und getragen für die letzten 7 Jahre und ich wollte Ihnen allen auch nochmal danken für Ihre ganz, ganz große Liebe und die Freundschaften, die wir so schnell hier gemacht haben. Einfach vielen Dank, das war mir ganz wichtig für alles.
Und eine Lücke entsteht, wie jetzt in der Kinderkirche und bei den Straßeneinsätzen der Königstraße. Das ist toll, überall hat er mitgearbeitet. Gottes Segen geht mit. Dankeschön. Die Frau ist noch ein bisschen hier, bis die Wohnung gefunden ist. Und wir wünschen, dass Sie ein Zeuge Jesu dort in Kairo sein können. Ganz liebe Grüße von uns. Wir wollen beten. Herr Jesus Christus, du sendest uns, auch in die Aufgaben, in denen jeder von uns steht. Wir begegnen Menschen und wir wollen diesen Platz annehmen als die Aufgabe von dir. Und wir wollen mit unserem ganzen Leben auf dich hinweisen, unseren Dank ausdrücken für die große Liebe, mit der du uns gerettet hast, für das Wunder, danken, mit dem du unser Leben erneuert hast. Und jetzt bitten wir dich, dass dein Geist auch wirkt, dass Menschen durch uns gerettet werden. Wir danken dir ganz besonders auch für unsere Familien an diesem Tag, auch für unsere Kinder und Enkel. Gib uns eine gute Atmosphäre. Dein Heiliger Geist muss auch unsere Ehen und Familien gestalten und prägen und unser Wesen dir ähnlich machen. Wir danken dir für diese herrliche Sache dieses Kindergottesdienstes und der Kinderbetreuung. Segne du diese Kinder, aber ganz besonders auch die Mütter, dass sie ihr Amt treu ausüben, sich nicht verwirren lassen vom Zeitgeist, sondern dieses Amt tun in deinem Namen. Lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Sie können noch stehen bleiben. Ich will nur noch sagen, auf Ihren Platz
haben wir das Programm der Hofacker-Konferenz legen lassen, einen frohen Leichnam in Stuttgart im Hospitalhof. Wir freuen uns an den Rednern, die dort sprechen, Klaus-Jürgen Diehl, früher CVD im Westbund, Theo Sorg, Christoph Morgner und Dr. Bräumer. Am frohen Leichnamstag, dass Sie sich den Termin vormerken, unser Opfer, das geben wir heute für eine wichtige Arbeit. Es gibt die Arbeitsgemeinschaft Soldatenseelsorge, ein freier Verein bekennender Christen. Die arbeiten mit der Cornelius-Vereinigung zusammen, das sind die alten Soldatenbibelkreise. Dann mit der Deutschen Evangelischen Allianz, mit dem EC, mit den Freien Evangelischen Gemeinden und mit den Gnadauer Gemeinschaften. Und das ist so wunderbar, wenn man dieses Blatt ansieht, wo bloß Gebetsgruppen, Bibelkreise gegründet werden, wo berichtet wird, dass junge Leute zum Glauben kommen. Die haben permanent Finanzprobleme in der Arbeit, weil sie sehr wenig bekannt ist. Und das wäre heute, wo es ums Bekennen in der Welt geht, ganz besonders wichtig, dass wir die unsere Liebe spüren lassen. Danke für alle Ihre Gaben. Wie wollt ihr es jetzt, dass nach dem Segen ihr zuerst rausgeht vielleicht? Das am besten lassen wir die Kinder dann zuerst rausmarschieren und warten wir noch einen Moment und bitten um den Segen des Herrn. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden. Amen.